an die Christen in Kreta geschrieben ist, beziehungsweise an Titus, der unter diesen Christen seinen Dienst tut. Und diese Gemeinden müssen aufgestellt werden im Kontrast zur eben kretischen Gesellschaft. Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche, vermischt mit einem jüdischen Gesetzlichkeitsglaube, der nicht mehr oder gar nichts mehr mit dem Wort Gottes und dem Evangelium zu tun hatte. Die Christen mussten aufgestellt werden gegen diese Gesellschaft und deshalb auch der Titel sei anders. Das lernen wir von dem Titusbrief, uns von der heidnischen, von der ungläubigen Gesellschaft abzusondern, im positiven Sinne, nämlich, dass wir ein Licht sind für Christus, ein Zeugnis für ihn und dass unser gelebtes Zeugnis Gott verherrlicht wird und die Menschen verstehen und sehen können, was es bedeutet, den rettenden Glauben zu leben. Das haben wir gesehen im ersten Kapitel. Wenn wir jetzt von Ältestenschaft sprechen, dann vorab kurz ein paar allgemeine Bemerkungen dazu. Titus hatte ja den Auftrag in Vers 5, ich wiederhole das noch einmal, deswegen ließ ich dich in Kreta, sagt Paulus zu ihm, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Ja, wann braucht eine Gemeinde Älteste? Ich hatte in der ersten Einheit gesagt, Pfingsten ungefähr 30 nach Christus, Titusbrief etwa 60 nach Christus. Wie alt waren die Gemeinden? Höchstens 30, vielleicht auch 20, 10 Jahre. Wie schnell braucht eine Gemeinde Älteste? Wir würden so gerne mehr Zahlen in der Bibel lesen, von Gemeindegrößen, von Anzahl der Ältesten, von auch Methoden, wie man das macht, wie viele Diakone braucht es und ab wann, ab welcher Anzahl von Gläubigen. Die Bibel ist ganz, ganz sparsam mit Zahlen. Auch in den 7-Cent-Schreiben finden wir nicht eine Zahl von der Anzahl, von der Größe der Gemeinden dort gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und wenn wir uns so diese Geschichte von Paulus und Titus und den Gemeinden in Kreta vor Augen halten, dann können wir einfach sagen, nach einer gewissen Anzahl von Jahren, wenn die Gemeinde gewachsen ist und Führung braucht, Struktur braucht, dass sie nicht auseinanderdriftet wie eine Herde, die keinen Hirten hat, braucht sie Älteste. Interessanterweise lesen wir noch nichts von Diakonen im Titusbrief, im Gegensatz zum ersten Timotheusbrief, der ja an Timotheus geschrieben ist, der in Ephesus wirkte, wo die Gemeinde sehr groß geworden war im Laufe der Jahre. Ephesus war sogar ein Zentrum, von dem aus Paulus 3 Jahre lang nach Kleinasien hinein gewirkt hatte. Und der erste Timotheusbrief ist sicher später geschrieben, also da war die Gemeinde war etabliert und gewachsen. Und da sehen wir, dass es auch Diakone brauchte, aber im Titusbrief sehen wir das noch nicht. Es wird nicht von Diakonen gesprochen, es ist so die Initialzündung im Titusbrief, wo eben ein Apostel oder ein Abgesandter vom Apostel vorbeikommen soll, um erst einmal Älteste einzusetzen. Ich möchte an dieser Stelle kurz erzählen, wie es bei uns aussieht. Ich will ja nicht als Blinder von der Farbe sprechen, tue es aber trotzdem so ein bisschen, weil wir vor 10 Jahren, als wir in Morsbach oder vor 12 Jahren angefangen haben. Ich war in Waldbröl in der Ältestenschaft gewesen mit 3 anderen Brüdern zusammen, mit Jochen Endres und Martin Fedder und Karl-Günther Engelbert. Und als wir in Morsbach neu anfingen, ich fühlte mich schon in Waldbröl immer sehr unwohl in der Rolle, weil ich etwa die Hälfte der Sonntage unterwegs bin, so hatte ich mir das auch bewusst eingerichtet, in Verbindung mit meinen Reisen für die ZAM und meinen überörtlichen Diensten. Ich habe aber gesagt, ich will die Hälfte der Sonntage in der eigenen Gemeinde sein, weil ich finde es wichtig, dass auch ein überörtlich tätiger Bruder eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer örtlichen Gemeinde nicht nur auf dem Papier hat, sondern das auch praktiziert und auch von der Gemeinde bekannt und anerkannt ist und auch im Gebet begleitet wird für seine Dienste. Heimatgemeinde, also ein Stichwort, das sehr wichtig ist. Und als wir dann in Morsbach neu anfingen, da habe ich auch den Brüdern gesagt, wir waren 6 Brüder, 6 Familien, 6 Brüder oder 5 Familien, ein älteres Ehepaar. Ich habe gesagt, ich will nicht Ältester sein, weil ich bin die Hälfte der Sonntage nicht in der Gemeinde und ein Ältester sollte, so nach meiner persönlichen Einschätzung, schon etwa 3/4 der Sonntage anwesend sein. Andere halten das anders, das ist kein biblisches Wort, das ist einfach ein Prinzip, das mir wichtig scheint und mir persönlich auch wichtig ist. Und so ist es bis heute in unserer Gemeinde so, dass wir noch keine eingesetzten Ältesten haben, noch keine gewählten und eingesetzten Ältesten. Und das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber wir leben sehr gut damit. Wir leben sehr gut damit, weil wir eine gute Einheit unter den Brüdern haben. Wir haben zwar einen Leitungskreis und zu dem gehöre ich auch, weil es müssen Entscheidungen gefällt werden und das können nicht immer alle 22 Brüder zusammentun. Wir haben einen Leitungskreis von 3 Brüdern, von denen der eine sich vorübergehend herausgezogen hat, weil er einen Master macht in der Krankenpflegeausbildung. Aber der kommt dann hoffentlich Mitte dieses Jahres oder zum Ende dieses Jahres wieder mit hinein. Aber über diesen Leitungskreis hinaus treffen wir uns als 6, 7 Brüder einmal wöchentlich zum Gebet am Dienstagmorgen von 6 bis 7 und tauschen uns etwas aus über die Belange der Gemeinde. Und wir treffen uns auch als alle Brüder zusammen, so alle 2 Monate mal zu einem ausführlichen Abend. Aber wir wissen, das ist ein Provisorium. Aber es funktioniert gut im Moment und wir warten, bis der Titus vorbeikommt, in Anführungsstrichen, und uns sagt, so, jetzt müssen wir hier mal Ordnung schaffen. Ich weiß aber nicht, was er uns im jetzigen Moment sagen würde. Ob er sagen würde, ja, ich sehe, die Konstellation ist noch nicht gereift. Ich komme in 2 Jahren nochmal, dann schauen wir nochmal nach, ob es vielleicht dann besser aussieht. Jede Gemeinde muss da ihren Weg finden, gerade wenn sie neu entsteht. Ich weiß nicht, wie das in Kelheim und Manchen war. In den ersten Jahren hattet ihr sofort Älteste oder sind die auch erst nach einigen Jahren dann eingesetzt worden? Es gibt auch Gemeinden, die sind ja grundsätzlich dagegen, Älteste zu benennen. Das sage ich nur am Rand. Ich habe auch einige Jahre in diesen Kreisen verbracht. Das ist die sogenannte alte Versammlung. Sie berufen sich unter anderem auf Darby und vielleicht haben das andere Brüder auch noch ganz bewusst gelehrt. Die sagen, wenn man die Qualifikationsliste für Älteste anschaut und man wirklich in diese Auszeichnungen oder Charakterbeschreibungen, die da stehen, immer so das Maximum hineinlesen will. Ha? Also was heißt gerecht, was heißt fromm, was heißt enthaltsam wirklich, was heißt wirklich gastfrei. Wenn man da immer so das Maximum sieht, die Vollendung, dann ist am Schluss jeder so demütig, dass er sagt, also das kann niemals ich sein. Ha? Und das gibt's überhaupt nicht mehr, Älteste, die so ein Charakterprofil haben, die so moralisch einen hohen Standard haben. Das hat's damals gegeben, unter den Aposteln, unter dem Wirken des Heiligen Geistes im ersten Jahrhundert, aber heute gibt's das nicht mehr. Heute ist die weltweite Kirche so zerfallen und durchzogen von moralischem Abfall. Das ist eine Haltung und ich staune, dass es Gemeinden gibt, die wirklich auch so funktionieren, wenn da keine benannten Ältesten sind, dann sind sie halt nach einem ungeschriebenen Gesetz irgendwie doch anerkannt als Brüder und man anerkennt ihr Urteil. Und wenn sie Entscheidungen fällen, ordnet man sich unter. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir eben, gerade wenn die Gemeinde wächst, wir doch in aller Demut und Bescheidenheit dem biblischen Modell folgen und uns fragen, wer ist unter uns Brüdern geeignet, diese Rolle zu übernehmen, damit einfach auch Klarheit herrscht. Die Gefahr ist nämlich, wenn keine Ältesten benannt werden, dass dann selbsternannte Brüder irgendwie so das Ruder ein bisschen oder immer mehr an sich reißen, die aber eigentlich nicht das Vertrauen haben und auch nicht geeignet sind. Vielleicht auch keine Diener in ihren Herzen sind, sondern eher Herrscher sein wollen. Und dann kann das auch in eine sehr schlechte Richtung abdriften. Also meine persönliche Meinung ist, die Bibel hat recht, wenn sie uns sagt, dass wir Älteste benennen sollen. Aber Vorsicht, wir müssen vorsichtig mit diesem Thema umgehen und ich werde auch euch gegenüber sehr vorsichtig sein. Jede Gemeinde muss da ihren örtlichen Weg finden, wie sie mit diesem Thema umgehen will. Wichtig ist, dass die Geschwister und die Leitung eine Einheit bilden und in Frieden zusammen diesen Weg gehen. Also wie lange dauert es, bis Älteste eingesetzt werden? Das ist unterschiedlich, je nach Situation. Wie groß muss eine Gemeinde sein, dass es überhaupt Älteste braucht? Ab welcher Größe braucht es auch Diakone? Das überlasse ich auch eurem Urteil. Schauen wir uns einmal einfach diesen Text an. Könnt ihr das sehen? Der Kontrast ist ziemlich schwach. Mach mal vielleicht dort noch schnell das Licht aus, oder könnt ihr es lesen? Oder schaut in eure Bibel rein. Titus 1, 5 bis 9, das Profil eines Ältesten. Vers 6 jetzt. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der Gläubige, in Klammern oder Treue, griechisch Pistos, halte das mal im Hinterkopf fest, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen, wieder Pistos, Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Kurze Erklärung zu den Begriffen Ältester und Aufseher. Ihr habt gesehen, in unserem Text eben steht sowohl in Vers 5, in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, und dann Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein. Und er muss ein Gottesverwalter oder ein Verwalter Gottes sein. Aber schauen wir die Worte Ältester und Aufseher an. Sie sind insofern austauschbar, als es um die gleiche Person geht. Diese beiden Wörter beschreiben aber doch einen Unterschied. Und zwar spricht das Wort Ältester, Presbyteros auf Griechisch, von der geistlichen Reife. Also einer, der eine Gemeinde leitet, beziehungsweise mitleitet. Es sollten ja immer mehrere Älteste sein, mindestens zwei, also Mehrzahl. Sollte kein Neuling sein. Das steht auch in den Qualifikationen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3. Er sollte kein Neuling sein, er sollte also eine gewisse geistliche Reife haben, aber es heißt nirgendwo, dass er mindestens 60 Jahre alt sein muss. Also auch das ist ein Begriff, der muss von den Geschwistern beurteilt werden, ob da eine geistliche Reife vorhanden ist. Die kann nach 5, die kann nach 10 Jahren vorhanden sein, die kann aber auch erst nach 20 Jahren Glaubensleben vorhanden sein. Also die Bibel legt sich da nicht fest. Aber er soll kein Neuling sein. Also wer sich vor einer Woche bekehrt hat, der soll noch nicht Ältester sein in einer Gemeinde. Das Wort Aufseher, Episkopos, aus dem das deutsche Wort Bischof entstanden ist, spricht von der Funktion. Also Ältester von der persönlichen Reife, Aufseher von der Funktion, die er ausübt. Er soll ein Aufseher sein in der Gemeinde. Und mit diesem Ausdruck Aufseher ist auch oft der Ausdruck Hirte verbunden. In Apostelgeschichte 20, 17 und 28, ihr kennt vielleicht die Begebenheit, Paulus reist zurück nach Jerusalem, er hat keine Zeit mehr noch in Ephesus Halt zu machen, er ruft aber in Milet, eine Stadt südwestlich von Ephesus, wo er Halt macht, die Ältesten der Gemeinde Ephesus zu sich, und er sagt ihnen, das heißt, er rief die Ältesten zu sich, also die Presbyteros, und dann sagt er ihnen in Apostelgeschichte 20, 28, hütet die Herde, über die der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Also dort wird dieser Ausdruck Aufseher, Episkopos, in Verbindung mit dem Hüten einer Herde genannt. Das findet ihr auch in 1. Petrus 5 zum Beispiel. Und eben, also bei Titus, auch diese beiden Wörter in der Qualifikation für Älteste. Das sei in Klammern erwähnt zu diesen beiden Ausdrücken, die eben die gleiche Person, aber unterschiedliche Aspekte unterstreichen. Die geistliche Reife, die Aufgabe oder die Funktion. Ältester, Aufseher. Wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann können wir den zwar so rausnehmen und ein Buch drüber schreiben und ihn auch noch vergleichen mit den Qualifikationen für Älteste in 1. Timotheus 3 und auch noch in 1. Petrus 5, da steht auch noch einiges. Und das machen ja die meisten Bücher, die so herangehen an dieses Thema, und das ist sicher richtig. Aber ich finde es trotzdem sehr hilfreich, wenn wir diese Listen auch in ihrem besonderen Kontext anschauen. Und gerade hier in Verbindung mit dem, was wir über Kreta und das Profil eines Kreters gelesen haben, finde ich es sehr hilfreich, wenn man einfach mal guckt, wie hebt sich jetzt der Älteste hier, wie er beschrieben wird, von dem Kreter ab, wie wir ihn in Kapitel 1 in den Versen 10 bis 16 vorgestern kennengelernt haben. Und hier sehen wir, dass, wenn man das so zusammenfassend anschaut, das Erste, was ein Ältester erfüllen muss, ist, dass er eben anders ist. Er muss sich abheben und unterscheiden von dem, was in der Gesellschaft um ihn herum so normal ist und was man oft beobachtet am Verhalten von Weltmenschen oder Männern in der Welt. Das war damals in Kreta so und das ist heute genauso. Wenn wir die drei ältesten Listen, die ich schon erwähnt habe, 1. Timotheus 3 und 1. Petrus 5 und diese hier anschauen, dann geht das so ein bisschen wie bei den Gabenlisten. Wir haben 4 Gabenlisten im Neuen Testament. 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Und wenn ihr diese 4 Gabenlisten nebeneinander stellt, dann seht ihr auch, die sind ja gar nicht identisch. Und jeder ist so ein bisschen anders. Und das zeigt uns, dass diese Listen, die wurden auch in einen besonderen Kontext gegeben, an eine besondere Geschwistergruppe, an die sie geschrieben war. Damit will ich die nicht ungültig machen für uns, sondern ich will damit nur sagen, wir müssen auch oder wir dürfen die Freiheit haben, uns zu fragen, wie ist der Geist dieser Listen? Was will er grundsätzlich aussagen und was müssten wir vielleicht auf dieser Liste noch anfügen für unsere Älteste? Es gab zum Beispiel noch kein Internet damals. Und ich weiß nicht, ob das bei euch wirklich ein Problem ist, wenn ihr euch in der Ältestenschaft trefft, ob ihr da auch schon mal die Fäuste sprechen lasst und aufeinander losgeht. In der kretischen Gesellschaft, wo die eben böse wilde Tiere waren, das ganz normal war, dass man Konflikte mit Gewalt regelte, da musste das gesagt werden. Aber ich habe eigentlich hier in Mitteleuropa zumindest noch nie eine Gemeinde getroffen, wo das ein Problem war, dass Älteste schon mal handgreiflich wurden und aufeinander losgingen oder auch in der Gemeinde Konflikte mit Fäusten regelten. Das ist bei uns eigentlich so kein Thema mehr, weil wir auch in einer sehr humanistischen Gesellschaft leben, wo man diese zwischenmenschlichen Werte ja auch sehr betont, Toleranz und Korrektheit und so weiter. Also das wäre vielleicht bei uns gar nicht so wichtig. Ja? Kein Schläger, nicht jähzornig. Gut, der Jätson, der kann ja auch sich anders ausdrücken als mit Fäusten. Aber damit will ich einfach sagen, wir müssen uns auch fragen, was bedeutet das im in unsere Gesellschaft übertragenen Sinn? Wo müssten bei uns vielleicht Älteste noch kritisch hinterfragt werden? Wie gehen Sie mit Ihrer Freizeit um? Ist es vielleicht für Sie ein Problem, eben nach beruflichen Ehren und viel Geld zu streben? Hier heißt es nur, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, weil wahrscheinlich berufliche Karrieren gar kein Thema waren in diesen Gemeinden. Ich füge nur in Klammern an, dass wir noch nichts von Arbeitgebern lesen im Titusbrief. Also wir werden das gleich in der zweiten Stunde sehen. Es gab zwar Knechte, Sklaven, aber nicht wie in Kolossea oder in Ephesus, Herren, Arbeitgeber, die Sklaven besaßen, die werden nicht angesprochen im Titusbrief. Die gab es offensichtlich in den Gemeinden noch nicht, weil sich noch keine Reichen bekehrt hatten. So viel zum allgemeinen Eindruck. Die Liste ist so aufgebaut, nach den einleitenden Worten zum Familienleben, wird gesagt, was er nicht sein soll und dann wird gesagt, was er sein soll. Was einer nicht sein soll, das kann man relativ einfach abhaken. Ja? Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, kein Trinker, kein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Das ist relativ einfach festzustellen. Es sei denn, er trinkt heimlich und hat es jedem bisher erfolgreich verborgen, aber früher oder später würde man das merken. Aber diese Begriffe sind doch schon einiges komplizierter oder schwieriger festzumachen, zumindest wie ich anfangs gesagt habe, wenn man da einen sehr, sehr hohen Standard anlegt. Ich möchte aber, Verzeihung, ich gucke schnell auf die Uhr, wir wollen, ja, 10 Uhr. Ich möchte aber über die ersten Qualifikationen zunächst etwas sagen und dann gucken wir, wie viel Zeit uns noch bleibt. Was uns ja schon zuallererst unsicher macht, ist das Wort untadelig. Zweimal kommt es in unserem Text vor. Wenn jemand untadelig ist, Vers 6 und dann Vers 7 noch einmal, denn der Aufseher muss untadelig sein. Ich weiß nicht, was ihr für deutsche Übersetzungen habt, aber untadelig ist eigentlich das, was ich bei Schlachter und Luther Elberfelder eben sowieso auch gefunden habe. Das heißt nicht, dass er sündlos sein muss, denn sonst könnte niemand Ältester sein. Das heißt auch nicht, dass er nie mehr in Sünde fällt, dass er vielleicht nur früher gesündigt hat. Dann könnte auch niemand Ältester sein. Aber untadelig bedeutet, dass er nicht eine Gewohnheit hat oder einen Charakterzug hat, von dem auch die Welt sagt, ja, der Herr Müller, der in der Gemeinde der Älteste ist, der ist Kettenraucher und der macht seine Gesundheit kaputt. Und das ist das Stigma, unter dem er bekannt ist. Oder der hat 5 Porsches zu Hause stehen und das ist seine Welt, das ist sein Götze, dass auch die Welt das sieht. Dass also, wenn man an die Person denkt, man sofort sagen kann, oder eben, das ist ein zorniger Mensch, der flippt beim kleinsten Konflikt aus und wird ungehalten. Er darf keinen Charakterzug, er darf kein Merkmal haben, wo man sofort sagt, ja, der ist so oder so. Der ist ein Trinker oder eben der ist zornig oder der hat eben seine persönlichen Götzen oder der schlägt seine Frau. Solche Dinge dürfen nicht bekannt sein über einen Ältesten. Er muss sein Leben so im Griff haben, dass man ihm nichts vorwerfen kann, dass man ihm nicht sagen kann, auf dem und dem Gebiet, da stehst du nicht unter dem Joch des Herrn Jesus. Es muss ein Gesamtbild sein, wo es kein Merkmal gibt, wo man sagen kann, das ist absolut nicht in Ordnung. Die ganze Liste, das möchte ich noch nachschieben, zeigt uns ja ein Gesamtbild, wo man einfach sehen muss, dieser Mann ist nicht jemand, der herrscht über etwas, was er selber beherrschen möchte, sondern er ist ein Diener. Er steht mit dem Herrn Jesus unter einem Joch. Er hat sich unter das Joch Jesu gestellt und dient als Verwalter Gottes etwas, was er eben verwaltet und nicht in Eigenmächtigkeit und für sich und seine Ehre und seinen Ruhm kultiviert. Im Gegensatz zu der kretischen Haltung, wo einfach der Egoismus die Gemüter prägt und die Entscheidungen bestimmt. Also untadelig heißt nicht sündlos, sondern ohne dass man ihm einen konkreten Vorwurf machen kann in Bezug auf das eine oder andere in seinem Leben, sei das in seinem Charakter oder in seinem Umfeld. Und dann diese 2 Ausdrücke Mann einer Frau und gläubige Kinder, das gibt immer sehr viel Anlass zu Diskussionen. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, was für Fragen wir uns stellen müssen, wenn wir dazu eine verbindliche Antwort finden wollen, die in meinen Augen nicht so einfach ist. Wenn wir einfach nur den Text anschauen, Mann einer Frau, was heißt das? Heißt das zum Beispiel, dass er also nicht ledig sein darf? Er muss verheiratet sein. Ist das damit gemeint? Wie ist das, wenn er unschuldig geschieden ist, wenn ihm die Frau davongelaufen ist? Muss er dann von der Ältestenschaft zurücktreten? Wie ist das, wenn er wieder verheiratet ist? Wie ist das, wenn er mehrere Frauen hat? Da rollt ihr mit den Augen natürlich und denkt, wie komme ich auf sowas? Aber wenn ihr in Afrika oder in muslimischen Kulturen unterwegs seid und da bekehren sich nur Menschen, die 2 oder 3 Frauen haben, ja, was macht ihr dann? Dann müsst ihr Missionar einfliegen, einen westlichen, damit der Älteste sein kann. Also das sind alles Fragen, die in diesem Text einfach aufkommen. Aber ich will das fast nicht aufmachen. Polygamie, das diskutieren die Missionare seit 2000 Jahren. Ist das vielleicht einfach einer, der keine Affären mit Frauen haben darf und seiner Frau treu sein muss? Einer, der ein korrektes Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber permanent unter Beweis stellen muss und auch als solcher bekannt ist? Einer, der ein Leben in sexueller Reinheit praktizieren muss? Das sind Fragen, die wir beantworten müssen. Wenn wir zu sehr am Buchstaben kleben, dann laufen wir schnell Gefahr, hier ein Bild zu schaffen, das eben Probleme macht, wenn wir eben plötzlich mit einem Bruder zu tun haben, der ledig ist, aber der offensichtlich alle anderen Qualifikationen auf dieser Liste einwandfrei erfüllt. Ein William MacDonald, ein John Nelson Darby, ein Paulus. Viele Brüder im Laufe der Kirchengeschichte waren geistlich sehr qualifiziert, hätten sie keine Ältesten sein dürfen. Ich will jetzt nicht die Frage beantworten, ob sie es waren oder nicht. Oder eben einer wie Hosea, dem die Frau davonläuft. Warum durfte der noch Prophet sein? Meine persönliche Überzeugung ist, dass hier ein Charakterzug mehr als ein Familienstand angesprochen wird. Weil sexuelle Reinheit und ein unzweifelhaftes Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber, gerade eben auch in der kretischen Gesellschaft, wo nur die Lüste und die Begierden das Verhalten bestimmten, einen ganz wichtigen und wunderschönen Kontrast bildeten. Wenn da plötzlich ein Mann deutlich machte, ich suche in meinem Leben nur eine Frau und der will ich treu bleiben, das war eine Revolution. Sowohl für die Juden, die eben immer das Argument zur Scheidung suchten, wie auch die Nationen, die Heiden, die sowieso taten, was sie wollten auf diesem Gebiet, bis hin auch zu der ganzen Tempelprostitution, die in den heidnischen Götzenkulten ja gang und gäbe war. Das war ein totaler Kontrast. Und ich glaube, dass Mann einer Frau, wie das zum Beispiel auch Alexander Strauch sagen und andere, dass das ein Charakterzug, ein Wesenszug eines Ältesten sein muss, das deutlich wird, der ist eben kein Schürzenjäger, der sucht keine Affären mit Frauen, der ist kein Playboy, kein Frauenheld, sondern er ist einer Frau treu und das lebt er, wenn er nicht verheiratet ist, dann lebt er das, indem er wartet und indem er sich korrekt verhält und wenn er verheiratet ist, dann wird das deutlich dadurch, dass er eben seiner Frau treu ist. Also ich würde mehr auf den geistlichen Inhalt als auf den Familienstand tippen hier oder Wert legen. Ein Leben in sexueller Reinheit. Ich kenne eine Gemeinde, da warten alle drauf, dass der Bruder, der verheiratet ist, Kinder hat, nach außen alles top, alle Bedingungen werden erfüllt. Da warten alle drauf, dass der sich zur Ältestenschaft meldet und bereit erklärt. Aber er kämpft mit Internetpornografie und er sagt, solange ich diesen Riesen nicht bewältigt habe, will ich das nicht. Er sagt das nicht öffentlich. Er hat das mir anvertraut und einem anderen Bruder. Und ich finde das ehrlich, ich finde das korrekt. Der würde nach außen, würde ein Top-Bild abgeben, aber er kämpft innerlich mit sexueller Reinheit in einem Maß, wie er selber sieht und erkennt und bekennt, dass das einfach nicht geht, dass er Ältester ist und eben geheim diese Sünde praktiziert. Die zweite Frage ist noch viel komplizierter. Ja, hier an Verzeihung. Gläubige Kinder. Ich lese euch mal kurz vor, was John MacArthur dazu sagt. Ich schätze seine Studienbibel sehr, aber hier, finde ich, geht er zu weit. Ich erkläre gleich, warum. Gläubige Kinder. Dieses Wort, Pistos, wird im Neuen Testament, wenn es für Menschen verwendet wird, stets für Gläubige und nicht für Ungläubige verwendet und bezeichnet daher Kinder mit rettendem Glauben an Christus, die diesen Glauben in ihrem Verhalten zeigen. Wenn hier mit gläubige Kinder, wirklich wiedergeborene Kinder gemeint ist, dann setzen wir einen sehr, sehr engen Rahmen und dann haben wir Probleme mit vielen Fragen. Wenn also das gläubige Kinder im Sinne von offensichtlich wiedergeboren zu verstehen ist, während das Wort, das muss ich noch nachfügen, das Wort, das hier für Gläubige verwendet wird, dieses Pistos, habe ich im Text ja in Klammern erwähnt, das wird auch auf das Wort Gottes bezogen. Dieses Wort ist gewiss und so weiter, sagt Paulus. Gewiss, Pistos, es ist treu, es ist zuverlässig. Also das ist ein Wort, das 67 Mal im Neuen Testament gebraucht wird. Ja, zum Teil wird es auf wiedergeborene Menschen angewendet. Es wird aber eben auch auf das Wort Gottes angewendet im Sinne von treu, zuverlässig, vertrauenswürdig. Wenn wir aber sagen, wiedergeboren hier, dann muss man sich fragen, was ist, wenn der Mensch, zum Beispiel der Bruder und vielleicht auch dann der verheiratete Bruder, wenn sie kinderlos sind, kann er dann nicht Ältester sein? Was ist, wenn er nur ein Kind hat? Dann hat er ja keine Kinder mehr zahlen. Müssen alle seine Kinder gläubig sein oder nur eine Mehrzahl? Also wenn er drei Kinder hat, reicht es, wenn zwei Kinder gläubig sind, dann hat er ja wiedergeborene Kinder. Ist das ausschließlich zu verstehen? Sollte ein Ältester besser wenig Kinder haben, da bei größerer Zahl die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eines von ihnen nicht glaubt? Was ist mit Pflege- oder Adoptivkinder? Zählen die auch? Ja, Glaube hat ja nichts mit Genen zu tun und Biologie, oder? Also müssten die eigentlich auch zählen, wenn es nur der Einfluss des Vaters sein darf, der den Unterschied macht, der eben zum Glauben führt oder nicht. Zählen sie auch? Müssen sie auch gläubig sein, die Pflege- oder Adoptivkinder? Was ist, wenn die Kinder noch Säuglinge und Kleinkinder sind und man noch nicht feststellen kann, ob sie gläubig sind? Wie lange muss man warten? Was, wenn der Vater spät geheiratet hat? Also einer, der erst mit 40 heiratet und man muss noch warten, bis seine Kinder nachweislich wiedergeboren sind und er hat noch 5 oder 6 Kinder, dann muss er erst mal 70 werden, bevor man ihn dann wirklich als Ältester qualifizieren kann. Was ist, wenn später Kinder vom Glauben abfallen? Das ist unser Fall. 2 Söhne haben sich vom Glauben abgewandt. Wir haben im Neuen Testament kein Beispiel von Familien. Wir wissen, dass bei Aquilas und Priscilla die beiden in 3 verschiedenen Städten ihr Haus der Gemeinde zur Verfügung stellten. Die sind sehr aktiv, sehr vorbildlich. Paulus lobt sie. Hatten sie Kinder oder hatten sie keine Kinder? Das Neue Testament lässt das bewusst offen. Wir lesen nichts von ihren Kindern, wir lesen aber auch nichts davon, dass sie kinderlos waren. Wir wissen, dass Philippus 4 Töchter hatte, die weissagten. Aber das ist nur beschreibend, das ist nicht vorschreibend. Wir müssen sowieso aufpassen, wenn wir in der Apostelgeschichte etwas lesen, was etwas beschreibt, ein historischer Text, dann dürfen wir das nicht einfach nehmen und sagen, das ist jetzt Gebot. Sonst müssen wir rumgehen und die Widerstrebenden mit Blindheit schlagen, wie Paulus das in Zypern mit dem Elimas gemacht hat. Also was ist wirklich vorschreibend? Und wenn wir ins Alte Testament gucken, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alle sehen könnt, Aaron, Eli, Samuel, David, sie hatten teilweise oder nur Söhne, die völlig neben der Spur liefen. Beim Aaron haben 2 Söhne fremdes Feuer auf den Altar gebracht, obwohl sie die auserwählten Priester mit ihrem Vater waren. Nadab und Abihu und wurden vom Herrn sofort mit dem Tod bestraft. Eli hatte 2 der schlimmsten Gestalten zu Söhnen im Alten Testament, der Priester Eli. Samuel, seine beiden Söhne, neigten ihre Herzen dem Gewinn nach und nahmen Korruptionsgelder an. David hatte 3 Söhne, die nach der Königsherrschaft strebten, oder der Amnon hat seine Halbschwester vergewaltigt. Absalom und Adonia haben sich nicht untergeordnet und wollten selber die Königsherrschaft an sich reißen. Also da machen wir ein Fass auf, mit dem wir nicht fertig werden, wenn wir da den Rahmen ganz, ganz eng ziehen. Ich muss John MacArthur zugute halten, seine 4 Kinder sind gläubig, sind wiedergeboren, sind verheiratet, vorbildlich, alles. Aber ich glaube, dass viele Gemeinden gar keine Ältesten haben könnten, wenn man sagt, ein Ältester, der muss nachweislich wiedergeborene Kinder haben. Und zwar alle. Wenn er 5 hat, müssen alle 5 wiedergeboren sein. Wenn er 10 hat, müssen es die 10 sein. Ich glaube nicht, dass das der Sinn war, in dem Paulus das dem Timotheus geschrieben hat, sondern dass es hier auch wieder um ein Gesamtbild geht. Wenn wir den Ausdruck Gläubige mehr im Sinne von eben treu, zuverlässig nehmen und vielleicht auch noch die 1. Timotheus 3 Stelle dazu nehmen, wo es heißt, dass die, das kann ich es nicht aus dem Kopf zitieren, 1. Timotheus 3, Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, der Mann einer Frau, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Dort wird nichts von gläubig sein beschrieben. Kommentare sagen, dass es im 1. Timotheusbrief mehr um kleine Kinder geht, dass einfach der Vater zu Hause das Oberhaupt bleibt im Haus und die Kinder ihm nicht auf der Nase rumtanzen und machen, was sie wollen. Ich glaube, es geht darum, dass er zum einen ein Zeugnis abgibt vor der Außenwelt, dass er ein treuer Familienvater ist, eben in Verbindung mit der Frau, dass er auch diese Treue, diese Vorbildlichkeit seinen Kindern vorlebt und auch sie treu sind, zuverlässig, ehrlich, dass also die Kinder in der Schule, in der Nachbarschaft oder auch wenn der Älteste Besuch hat, ein Verhalten zeigen, wo man vielleicht in Deutsch würde man sagen, das sind Kinder aus gutem Haus, die werden gut erzogen, die sind diszipliniert, die gehorchen, dass das das Bild ist, was von ihm gewonnen wird, wenn man ihn beobachtet. Das scheint mir eher der Sinn zu sein, eben weil es in der ganzen Logik des Textes, das werden wir in der zweiten Stunde noch sehen, um das Zeugnis vor der Außenwelt geht. Und natürlich muss der Älteste dieses Zeugnis auch vor den Geschwistern aufbringen können, damit sie ihm ihr Vertrauen schenken. Wir können uns darüber ja noch unterhalten. Ich bin auch sehr interessiert an euren Auslegungen, an euren Begründungen. Aber mir scheint es, wie gesagt, hier um ein Gesamtbild zu gehen. Und eine geistliche Qualifikation des Ältesten. Ein letzter Hinweis zum Thema Wiedergeburt. Wir sehen das ja bei Ruth und Orpah. Wiedergeburt ist etwas ganz Persönliches, weil es mit einer persönlichen Entscheidung verbunden ist. Und das zeigt uns die ganze Bibel, dass gibt im ersten Buch Mose 5 Zwillingspaare, wo zumindest bei dreien der eine gläubig, der andere ungläubig wird. Aus dem gleichen Mutterleib, zum gleichen Zeitpunkt geboren. Kain und Abel, Esau und Jakob und das dritte fällt mir jetzt nicht ein, wo sie ungläubig werden. Ist egal, aber es zeigt einfach, es ist eine ganz persönliche Entscheidung und meiner Meinung nach ist es nicht biblisch, diese Entscheidung am Vater festzumachen. Zu sagen, wenn der Vater das geschafft hat, dass sie sich entscheiden, dann gilt der Vater etwas. Natürlich haben wir als Eltern eine ganz große Verantwortung, die Kinder im Glauben zu erziehen. Aber die Entscheidung wird letzten Endes jeder Mensch für sich selber fällen müssen. Und ich glaube nicht, dass im Himmel sich Errettete eine Ewigkeit lang Vorwürfe machen werden, weil dieser oder jener Mensch sich nicht bekehrt hat. Vielleicht haben wir gefehlt im Zeugnis geben, vielleicht waren wir nachlässig, aber verantwortlich ist letzten Endes immer der, der die Entscheidung nicht fällt, beziehungsweise der, der sie gefällt hat. Ja, nochmal, oh Verzeihung, nee, jetzt ist es doch ein bisschen zu schnell gewesen. Also, wir fassen zusammen. Der Älteste muss von seinem Eheleben, von seinem Familienleben und von seinem Gesamtbild in Bezug auf seinen Charakter und sein Verhalten einen Eindruck machen, ein Zeugnis sein und auch in seinem Innenleben, das ist seine persönliche Selbstprüfung, die er ehrlich vollziehen muss, so wie ich von dem Bruder eben mit der Internetpornografie gesagt habe. Das ist der Anspruch, den Gott, den die Gläubigen, den die Welt und der Älteste an sich selber stellen muss und den erfüllen muss. Er muss natürlich auch, das ist die letzte Qualifikation, ein Mann des Wortes sein. Er muss nicht unbedingt ein begabter Lehrer sein, denn Lehrer, Bibellehrer ist nach der Liste in Epheser 4, Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer. Lehrer ist eine besondere Gabe. Das ist nicht gemeint, dass der Älteste unbedingt diese Gabe haben muss, aber es muss unzweifelhaft bei ihm so sein, dass er eben ein gesundes Glaubensleben pflegt, indem er sich auf das Wort Gottes stützt und mit dem Wort Gottes argumentieren kann und vom Wort Gottes durchdrungen ist und eben auch im Gespräch mit Menschen überführen kann, ermahnen kann. Das muss ein Charakterzug sein, der bei ihm bekannt ist. Ja, das nochmal zum Abschluss, nicht um ins Detail zu gehen, aber um diese drei Listen zu zeigen im Neuen Testament. 1. Timotheus 3, 2 bis 7, Titus 1, 6 bis 9 und 1. Petrus 5, 1 bis 3. Sie sind nicht identisch, 1. Timotheus 3 und Titus 1, vielleicht etwa zu 60-70%. Und wir wollen da eben nicht am Buchstaben kleben, sondern uns fragen, was wäre zu diesem Gesamtbild, das diese drei Abschnitte ergeben, vielleicht heute in unserer modernen Gesellschaft noch anzufügen. Im Geiste dieser Qualifikationen, wie wir sie hier lesen. So, wir wollen um 10:30 hier den Raum teilen und wir wollen jetzt folgendermaßen vorgehen. Auf dem Hintergrund dessen, was wir über Älteste jetzt gehört haben, schauen wir uns in der zweiten Stunde 5 weitere Personengruppen in der neutestamentlichen Gemeinde an. Und zwar geht es um die Verse 1 bis 10 im zweiten Kapitel unter der Überschrift Gesunde Lehre, gesunder Glaube, gesunde Gemeindeglieder. Sehen wir in den Versen 1 bis 10 5 Personengruppen, nämlich die alten Männer, zweitens die alten Frauen, drittens die jungen Frauen, viertens die jungen Männer und fünftens noch die Knechte oder die Sklaven. Und wir wollen uns aufteilen nach diesen 5 Gruppen. Jetzt will ich niemandem zu nahe treten und sagen, es sei schon ein alter Mann oder eine alte Frau. Aber wir wollen jetzt einfach mal willkürlich die Grenze bei 40 Jahren festlegen. Also wir machen die Ü40er und die U40er. Die jungen Frauen sind unter 40 und die älteren Frauen sind über 40 und bei den Männern desgleichen. Bei den Sklaven, bei den Knechten sagen wir natürlich die Arbeitnehmer. Die nennen wir heute nicht mehr Sklaven und Knechte, auch wenn sie es vielleicht sind. Aber wir sagen Arbeitnehmer, also jeder, der in einem Anstellungsverhältnis steht, der kann dann unter 40 oder über 40 sein. Das kann natürlich auch eine weibliche Person sein. Ich lasse das offen. Ihr könnt allerdings nicht als junge Frau in die Gruppe der älteren Männer gehen. Aber ihr könnt als junge Frau in die Gruppe der Sklaven und Knechte gehen. In die Gruppe kann jeder gehen, wenn er will, wenn er Angestellter ist, wenn er in einem Angestelltenverhältnis steht. Wir sind ich würde sagen fast 60, 70 Personen. Wir wollen eigentlich 5 Gruppen machen, aber wenn jetzt die eine Gruppe zu groß wird und ihr sagt, da können wir uns ja gar nicht austauschen, dann teilt sie einfach, wenn jetzt die Gruppe der jungen Männer zu groß wird, dann oder der Angestellten zu groß, dann teilt sie einfach und macht 2 Gruppen draus und tauscht euch aus. Wir wollen also folgenden Bibeltext durchgehen, die ersten 10 Verse. Der Tenor ist gesunde Lehre, gesunder Glaube, Besonnenheit. Und jede Gruppe ist speziell angesprochen und jede Gruppe soll sich fragen, warum wird meiner Gruppe genau das gesagt, was hier steht? Warum steht für die älteren Frauen, dass sie in ihrem Betragen sein sollen, wie es dem heiligen Stand geziemt oder würdig, wie auch andere Übersetzungen das kurz zusammenfassen, nicht verleumderisch, nicht Sklavin von vielem Wein, Lehrerin des Guten. Und dann können die älteren Frauen, können ruhig auch dann Vers 4 noch dazu nehmen, da wird nämlich beschrieben, was sie tun sollen. Und die jungen Frauen sollen sich dann fragen, warum wird uns das gerade gesagt, dass wir das tun sollen, beziehungsweise wie geht das, wenn die älteren Schwestern uns darin unterweisen sollen? Das ist ja eine sehr sensible Frage, wenn Generationen von Frauen aufeinandertreffen und die einen sollen die anderen unterweisen. Würde mich auch interessieren, was ihr vielleicht für Ratschläge habt, wie sollen wir das machen, wie sollen wir das anpacken, oder wie, wenn die, dass die jungen Mütter sagen, wie hätten wir es gerne oder wie möchten wir es eigentlich nicht so gerne, dass das gemacht wird. Also das ruft allerlei spannende Fragen im Zusammenleben hervor, und denkt immer daran, es geht bei der ganzen Thematik darum, dass wir uns abgrenzen sollen von der heidnischen, gottlosen Umwelt. Nicht, das schicke ich schon mal voraus, nicht um uns besser zu fühlen, um uns über die anderen zu erheben, sondern es gibt drei damit in diesem Text. Damit, damit, damit. Was ist das Ziel des veränderten Verhaltens? Das ist dann wieder eine Abschlussfrage für jede Gruppe. Ihr kriegt Blätter, wo eben jede Gruppe sich Gedanken macht über ihren Text. Und zum Abschluss soll sich jede Gruppe fragen, was ist der Zielgedanke dieses Abschnittes, dieser 10 Verse? Was ist das Ziel, das mit diesen drei damit angesprochen wird? Also ihr kriegt jeder ein A4-Blatt. Hinten ist es leer, da könnt ihr eure Antworten und Bemerkungen draufschreiben. Wo ist der Tagesmanager? Benjamin, welche Räume stehen noch zur Verfügung? Oder Boris?
Also Zeitreise, back to the roots, zu den Wurzeln, Gruppenarbeiten. Der Marc hatte das als Anregung genommen, nachdem er das am ersten Abend gelesen hat. Gruppenarbeiten haben wir früher gehabt und haben wir uns gedacht, können wir das mal wieder aufleben lassen. Bietet sich an, jetzt bei diesem Bibelabschnitt. Also 5 Gruppen, ist ja schon gesagt worden. Erfahrungsgemäß funktioniert so eine Gruppenarbeit besser, wenn da einer oder eine in der Gruppe den Hut auf hat. Ich habe mir jetzt da schon ein paar Leute überlegt, die das machen könnten. Ich hoffe, die sind dann auch alle damit einverstanden. Also, 2 Gruppen sind hier unten. Naheliegenderweise die älteren Leute. unten rechts, also das ist, also wenn man nach vorne schaut, rechts, also das wäre dann auf der Seite von der Wand, da sind die alten oder älteren Männer. Da habe ich schon mit Rolf gesprochen, dass er er da die Moderation hat. Dann auf der anderen Seite der Wand dann die älteren Frauen. Paula, könntest du das? Regina und ich waren uns einig, du bist die Frau. Also nur den Hut aufhaben, ein bisschen schauen, dass nicht alles aus dem Ruder läuft und so. Dann die jungen Männer, die kriegen einen besonderen Platz, das ist nämlich der Grillplatz hinten, die dürfen dann im Anschluss gleich die Bänke runtertragen. Sind also da sehr ökonomisch, ja. Alexander, du würdest dich auch noch den jungen Männern zuordnen, oder?
Ich bin über 40.
Kann das jemand bezeugen? Simon, bist du auch schon über 40? Springst du ein?
Ja.
Danke. Also, ist klar, wohin? Okay. Dann die jüngeren Frauen. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge. Die dürfen sich in der Sonne, auf der Terrasse, also da bei den Essräumen, auf, wie sagt man denn da, Wintergarten oder? Also ihr wisst, wo ich meine, da geht ihr hin, da dachte ich an die Manu, frisch vom TMG. Machst du das? Danke. Wer bleibt noch? Genau, die Sklaven, die gehen zum Jens.
Also, bist du einverstanden, dass das einfach den 4 Gruppen freigestellt wird? Wer in einem Angestelltenverhältnis lebt, kann entscheiden, ob er in seiner Gruppe bleiben will oder ob er zum Jens gehen will.
Also, wer sich jetzt schwer tut, Ausdruck von seinem Gefühl, dass er nicht weiß, gehört er zu den Alten oder zu den Jungen, vielleicht zu der mittleren Generation, die sich jetzt so im Arbeitnehmerverhältnis finden, dass die sich damit reinhängen, ich zum Beispiel. Wir treffen uns dann im
Maschinenraum.
Das hast jetzt du gesagt. Nein, auch ein sehr schöner Raum, der neben Essraum, wo
rosa
Raum.